Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Sexualität ist vor allem im Alter für viele Menschen ein Tabuthema. Dabei besteht gerade bei Männern großer Informationsbedarf. Die Sexualität hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewandelt. Woran das liegt und was das für Männer und natürlich auch die behandelnden Ärzte bedeutet, darüber spreche ich mit Privatdozent Dr. Marco Randazzo von der Urologie Mittelland der Hirslandenklinik Aarau. Herr Dr. Randazzo, bis zu welchem Alter sind Männer denn heute noch sexuell aktiv?
Tja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung. Ja, bis zu welchem Alter sind die Männer aktiv? Jetzt gibt es da natürlich keinen Cut-off, also keinen klaren Schwellenwert. Ich habe Patienten in meiner Sprechstunde, die sind im mittleren Alter, sagen wir mal, die sind 45, die sind vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die haben vielleicht auch ein Wohlstandsbäuchlein und dann kommen die wegen diversen Beschwerden, zum Beispiel wegen, sagen wir mal, das Urinlassen geht nicht mehr so gut und dann frage ich nach der Sexualität und dann merke ich immer wieder, dass es Männer gibt, die gar nicht so alt sind und die haben eigentlich nicht so einen großen Sex-Drive. Also die haben jetzt nicht das große Interesse, noch regelmäßig Sexualität zu haben, obwohl das an und für sich keine betagten Männer sind. Demgegenüber habe ich immer wieder Männer, die sind, sagen wir mal, Mitte 80, ja. Also nicht mehr in der Blüte, sondern im hinteren Quartal sozusagen. Und die fragen mich nach Viagra. Das heißt, tendenziell entsteht mein Eindruck, dass die Männer immer länger, immer mehr Sex haben, wobei es immer wieder Ausnahmen gibt von Männern, bei denen man das überhaupt nicht erwarten würde. Aber aus dem Bauchgefühl kann ich sagen, und das erlebe ich ja tagtäglich, dass die Männer heutzutage bis ins höhere Alter Sexualität ausüben.
Nun wird Sexualität und wie sie ausgelebt wird, ja auch durch äußere Faktoren beeinflusst. Ein Stichwort haben Sie eben schon genannt. Welche Rolle spielt Viagra?
Ich denke, das ist ein Cornerstone, also wie sagt man, ein Eckpfeiler der sexuellen, ich weiß nicht, ob ich jetzt Revolution sagen soll. Ich meine, als 1998 Pfizer dieses Medikament auf den Markt gebracht hat, war das schon ein durchschlagender Erfolg. Man hat es ja auch in den Verkaufszahlen gesehen, dass man eine Tablette nehmen kann, die blaue Pille, wurde ja auch überall oder in den New York Times und dann auch in den deutschsprachigen Medien herumgereicht sozusagen. Man nimmt also eine Pille und dann hat man zwar keine Lust, aber man hat einen geschwolleneren Penis und bekommt so eine schnellere und länger anhaltende Erektion und kann so mehr und vielleicht auch intensiver, das kommt auf den Sexualpartner und auf die Einstellung drauf an, Sex haben. Die Frage war ja, welche Rolle spielt Viagra? Ich glaube, es hat eine erhebliche Rolle gespielt, denn das Ganze wird natürlich hochgestochen gesagt psychologisch getriggert. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt so eine blaue Pille nehme und ich spüre, dass mein Penis geschwollener ist, ich habe vielleicht eine halbe Erektion. Ich habe noch nicht mal Lust, aber durch das, dass ich vielleicht mein Glied mehr spüre, bekomme ich vielleicht auch Lust. Oder ich habe eine andere Erwartungshaltung. Jetzt habe ich die Pille ja eingeworfen und naja, jetzt sollte ja schon noch was laufen heute Abend. Das wiederum, Sie riechen schon den Braten, oder kann das natürlich auch zu einem gewissen Erfolgsdruck führen, dass man sagt, jetzt habe ich die Pille eingeworfen, die war nicht gerade günstig, die hält ja so grob gesagt 4 Stunden und das hört sich nach lange an. Aber wenn man dann natürlich noch ein Glas Wein trinkt und noch ein Abendessen nimmt, dann sind 2 Stunden plötzlich ja hinfort. Dann kommen die Männer plötzlich ein bisschen in die Bredouille und sagen, oh, jetzt haben wir nur noch 2 Stunden. Also, um auf Ihre Frage zu antworten, das war ein wichtiger Meilenstein nebst dem Internet. Ich denke, auf das kommen wir sicher auch noch zu sprechen. Aber als Schlussbemerkung möchte ich anbringen, dass Viagra eigentlich in den 80er Jahren von der Firma Pfizer als einer der Blutdrucksenker auf den Markt gekommen ist. Man hat dann aber bemerkt in dieser Studie, dass der Blutdruck gar nicht so stark sinkt und man musste auch, also die Probanden mussten das 3-mal pro Tag nehmen. Wer nimmt schon ein Blutdruckmedikament 3-mal pro Tag? Und dann hat man die Studie abgebrochen und guess what? Die Männer wollten das Medikament nicht mehr zurückgeben. Und so ist man dann drauf gekommen, dann hat man die befragt und zum Schluss hat man gesehen, dass der Wirkstoff Sildenafil mehrere tausendmal stärker an der Schwellkörper Muskulatur oder sagen wir an den Rezeptoren, an den Empfängereiweißen wirkt, als an den Empfängereiweißen vom Blutgefäß. Und dann hat man sozusagen aus einer Nebenwirkung eine Hauptwirkung gemacht, was aber auch tatsächlich der Wahrheit entspricht, denn es wirkt tatsächlich mehr auf den Schwellkörper. Und weil das so ist und weil man es eigentlich zufällig entdeckt hat, hat es doch eine sehr, sehr relevante Bedeutung für die Entwicklung der Sexualität von Mann, aber auch von Frau.
Ich würde gerne noch mal einen positiven Aspekt davon ansprechen, denn gerade auch wenn Sie vorhin von älteren Männern gesprochen haben, die ja vielleicht einfach rein körperlich Einschränkungen haben, eben durch ihr fortgeschrittenes Alter, führt das nicht auch wieder zu mehr Selbstbewusstsein, wenn man weiß, es funktioniert?
Ja, klar. Vielleicht kann ich da ein Beispiel geben. Ich habe Männer, die sagen, ja, es geht nicht mehr so gut. Und man merkt schon im Gespräch, es hat einen psychologischen Aspekt. Das sind dann meistens gestresste Männer im Alter, sagen wir, mittleren Alter, Banker, Kaufmänner, in der Industrie, sehr viel Druck, a lot of pressure. Und dann nehmen die einmal das Viagra und dann löst sich wie eine Blockade, weil der Mann dann sieht, ah, funktioniert ja immer noch. Und dann ist es unter Umständen gar nicht mehr notwendig. Ich hatte mal einen Banker, der kam zu mir auch mit Erektionsstörungen und der hat dann in der Nachkontrolle gesagt, er hat Viagra kein einziges Mal angewendet, aber die Tatsache zu wissen, es ist im Nachtschränkchen, hat ihm schon so viel Druck genommen. Also ich habe den Fluchtwagen vor der Türe sozusagen, ich könnte jederzeit einsteigen, ich brauche ihn nicht, aber er ist ja da. Und das ist vielleicht das, was in die Richtung geht, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt so eine gewisse, ein Level of Confidence, also man hat das Pill in the Pocket, ja, man hat das in der Tasche. Und wenn man dann auch sieht, dass es funktioniert, kann das nicht nur das Selbstbewusstsein stärken, sondern ja auch die Lebensqualität.
Dann würde ich gerne auf das Internet zu sprechen kommen, das Sie ja eben auch schon angerissen haben. Denn dadurch ist ja auch zum Beispiel Pornografie sehr viel leichter zugänglich geworden. Welchen Einfluss hat das denn auf die männliche Sexualität?
Ja, ich denke, auch da muss man zurück in der Zeit gehen. Stellen wir uns doch mal eine Szene vor in den 60er Jahren. Wir entgentrifizieren mal. Es ist jetzt da kein Mann, keine Frau, ein Mensch. Und dieser Mensch würde gerne Selbstbefriedigung machen und sich ein Utensilium, also ein Hilfsmittel, ein visuell-optisches Hilfsmittel. Ja, okay. Was macht er in den 60er Jahren? Ja, wahrscheinlich gab es irgendwelche Super 8-Filme. Ich weiß nicht, wie gut man an die herankam. Es gab aber vor allem Pornoheftchen. Und dann musste man in den Sexshops, also schon das ist, man muss dann da hinein und die Hemmschwelle ist natürlich, kann ich mir vorstellen, groß gewesen. Hoffentlich sieht mich da keiner, vor allem nicht irgendwie jemand, den ich kenne. Und dann holt man sich dieses Heft und dann hat man das zu Hause und dann liegt es ja auch da. Also vielleicht ist es einem peinlich, wenn das Heftchen dann rumliegt und die Eltern kommen zu Besuch als Beispiel, oder? Also das war alles sehr viel statischer, schwieriger, bevor dann die VHS-Kassette 80er, 90er Jahre, sagen wir mal grob, auf den Markt kam. Aber auch dann musste man immer noch in die Videothek und dann dort in die Abteilung, wo ja die Pornografien verkauft oder verliehen wurden. Und dann musste man die Kassette auch wieder zurückbringen, und zwar nicht so lange, weil sonst kostet das ja auch Geld und so. Und heute ist es um 180 Grad gedreht. Wir haben einen globalen Datenstrom, wo man in den eigenen vier Wänden Zugang, ich sag, zu allem hat. Es ist enttabuisiert. Ich kann auf eine schier unerschöpfliche Quelle sexueller Filme zurückgreifen und dann dort auch noch die Genre auswählen. Also Sex mit 3, Sex mit 2, Sex mit Männern, Sex mit Frauen, Sex mit Jung, Sex mit Alt. Ich muss das auch nicht mehr zurückgeben. Das liegt dann auch nicht herum wie das Heft in den 60er Jahren, sondern ja, Computer runterfahren oder Programm schließen, Verlauf löschen, ich weiß doch nicht. Und dann ist es weg und auf Knopfdruck ist es wieder da. Und Ihre Frage war ja, welche Rolle? Naja, das hat dann doch die Sexualität meiner Meinung nach signifikant verändert, weil wir eine Selbstermächtigung haben, ohne Barriere, auf Knopfdruck. Wir haben auch meines Erachtens nach eine Enttabuisierung, denn es guckt ja niemand auf die Finger. Wenn ich vielleicht den Film noch ausgeliehen habe in der Videothek, muss ich mich den Blicken von den Menschen an der Kasse ja vielleicht noch prüfen lassen. Wird er nicht gemacht haben wahrscheinlich oder vielleicht doch, ist ja auch egal. Jedenfalls, da kommt dann nochmal eine Barriere. Heute ist das ein Klick und es führt auch zu Frühsexualisierung. Das also, ich meine, reden wir darüber, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass es keinen 14-Jährigen gibt, der nicht schon einmal so eine einschlägige Website besucht hat, will das natürlich nicht zugeben, würde ich auch nicht wollen, aber es ist ja nur ein Klick entfernt. Und diese Meldung, die immer kommt, sind Sie über 18? Ja gut, also ich weiß nicht, wie häufig das fälschlicherweise angeklickt wird und ja, ich bin über 18, kontrolliert ja keiner. Wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich glaube, die Sexualität hat sich erheblich durch den niederschwelligen Zugang verändert. Ob das jetzt Camgirls, Onlyfans oder Seiten für einen gewissen Fetisch sind, die Sexualität wurde nachhaltig verändert, auch in Bezug auf das Suchtpotenzial übrigens.
Neben dem Suchtpotenzial baut das nicht aber auch einen gewissen Druck auf? Denn ich meine, Pornos sind ja auch doch oft ein anderer Sex als den, den man vielleicht zu Hause kennt oder den man sonst in seinem Leben erfahren hat. Sehr viel Leistung oder was Sie eben sagten, mit 3 oder 4 Personen gleichzeitig. Ist das nicht etwas, das vielleicht auch falsche Erwartungen oder auch so einen Erfolgsdruck bewirkt?
Ich glaube ja, denn die ganzen, also professionell aufgenommenen Pornofilme sind ja inszeniert mit Drehbuch und wie lang hat man welche Stellung wo und wann. Es dreht sich ja in der Regel alles immer um den männlichen Orgasmus, hat man den Eindruck. Der ist sozusagen zentral und wenn der Mann dann gekommen ist, dann ist vorbei. Ich will das gar nicht werten, ich sage nur, so kommt es für mich rüber. Dann sieht man da natürlich, da ist ein Drehbuch dahinter, als Porn-Actor, also als Erotikdarsteller. Das wird man in der Regel nicht, wenn man so einen durchschnittlichen Penis hat, sondern ich sage nicht, dass es immer so ist, aber die Pornodarsteller haben in der Regel doch, sind überdurchschnittlich dimensioniert. Es gibt natürlich jetzt immer mehr Hobbyfilmer, aber ich denke auch, die werden sich, wie soll ich sagen, wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht groß bestückt bin, werde ich wahrscheinlich eine höhere Hemmschwelle haben, mein Video online zu stellen, als wenn ich weiß, ich bin überdurchschnittlich, weil das habe ich in der Dusche schon gesehen, im Fußballclub, ich weiß noch nicht. Also ja, es baut einen Druck auf, weil die haben ja da irgendwie 45 Minuten lang Sex und in 8 verschiedenen Stellungen und der Mann kommt aber 4-mal, jetzt mal übertrieben gesagt. Und bei mir ist das ja nicht so. Also der Mensch ist ein Vergleichstier, gell? Dann vergleicht man sich und sieht, ja, das kann ich nicht. Oder es führt vielleicht auch im Einzelfall zu, ja, ich bin genauso gut oder sogar besser. Aber ich denke, im Durchschnitt wird es wahrscheinlich eher Druck aufbauen.
Dating-Plattformen gehören ja auch mittlerweile zu unserem Alltag. Und auch dort findet man mittlerweile viele Menschen, die 60 plus sind. Nun weiß, glaube ich, jeder, die Angaben dort sind immer so ein bisschen geschönt. Inwiefern schlägt sich denn der Druck, sich auch, egal wie alt ich bin, immer noch als attraktiv und sexuell aktiv darzustellen, auch in der tatsächlichen Sexualität wieder?
Man sieht ja seine Konkurrenten. Wir gehen mal in die 90er oder sagen wir ins Millennium und dort bin ich jetzt ein Mann, okay, ich bin 60 Jahre alt und ich möchte mit einer Frau in Kontakt treten und dann muss ich die in der Bar, in der Kneipe oder wo auch immer ich bin, muss ich die ansprechen. Also ich muss mich exponieren. Ich habe dort das Risiko, dass ich eine Abfuhr bekomme. Das ist nie ein tolles Gefühl. Und dann sehe ich unter Umständen auch, aha, da ist noch ein Typ in der Ecke, der ist 62, der ist aber auch kräftig am Buhlen, das ist also mein Konkurrent. Das ist heute ja nicht mehr so. Heute haben wir alle eine riesige Auswahl von Partnern. Der ideale Partner ist vermeintlich nur ein Swipe, also eine Wischgeste entfernt. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass das Ganze sehr viel weniger fixiert ist. Denn wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt wieder online, der Nächste wartet schon oder die Nächste. Das Ganze ist nur einen Match entfernt sozusagen. Ich glaube, es hat alles, das Internet hat alles verändert. Zum Beispiel auch, wie wir auseinandergehen. Heute existiert ja das Wort Ghosting. Heute kann man jemanden ghosten. Also einfach, wie hätte man das früher genannt, konstant ignorieren. Irgendwie so. Aber das hätte man gar nicht bemerkt, weil man trifft sich ja dann vielleicht mal, wenn man draußen ist, in der gleichen Bar und so. Aber heute ist das so, wenn dann keine WhatsApp-Nachricht kommt oder man auf Insta kein Like bekommt, ich weiß doch nicht so, dann gehört das schon dazu. Du reagierst ja gar nicht, weil man sich daran gewöhnt hat, dass immer wieder Feedback kommt. Also man braucht dann immer Daumen hoch oder man guckt den Status des anderen an, kann man ja auf WhatsApp zum Beispiel. Wir sind durch das Internet mehr connected und haben durch das auch eine andere Erwartungshaltung. Durch die Dating-Plattformen ist halt auch der Druck gestiegen, wie ich gesagt habe, weil wir halt auch wissen, dass der andere Partner einfach weiter swipen kann und dann ist der ideale Partner vielleicht gleich um die Ecke. Also der Druck steigt meiner Meinung nach. Vergleichsdruck.
Nun sind Sie ja Urologe Und was bedeutet denn der Wunsch nach einer Sexualität auch im hohen Alter noch für notwendige Behandlung? Also ich nenne mal den Klassiker Prostataprobleme.
Ja, die Technik hat sich da etwas, Gott sei Dank, mitentwickelt. Die operativen Möglichkeiten wurden immer mehr verfeinert. Wenn wir jetzt vom Prostatakrebs reden und wir reden dann vom therapiebedürftigen Prostatakrebs und man muss die Prostata entfernen, dann kann man das heute mit dem Da Vinci-Roboter mit einer Vergrößerung in einem dreidimensionalen Kamerabild doch so fein machen, mit wesentlich weniger Caseload, also durchgeführten Operationen, als man das noch in der offenen Chirurgie machen konnte, wo man die ganze Hand in den Bauch musste. Dann kann man natürlich diese feinen Nervenfasern nicht so schön abschieben, wie man das mit dem Roboter kann. Das ist jetzt aber das Thema Krebs. Es gibt jetzt ja auch noch nicht krebsspezifische Prostatabeschwerden, die klassische Prostatavergrößerung beim älter werdenden Harntrakt. Und dort gab es und gibt es immer noch die kleine Prostataoperation. Das ist das Abschälen, sagt man häufig im Volksmund. Das gibt es immer noch, aber das wurde verfeinert, zum Beispiel durch die Dampftherapie. Rezym oder die Amerikaner sagen Resym, wo man 100 Grad heißen Dampf in die Prostata spritzt und dann schrumpft das dampfbehandelte Gewebe nach und nach, braucht dann 2, 3 Monate, manchmal 4 Zeit, bis es geschrumpft ist. Aber ein Großteil der Männer hat noch einen normalen Samenerguss, was bei dem Schälen, also bei der kleinen konventionellen endoskopischen Prostataoperation bei gutartiger Vergrößerung nicht der Fall ist. Dort hat man, wenn man es klassisch operiert zumindest, keinen Samenerguss mehr. Also so hat die Technik schon reagiert. Es gibt aber auch den Prostatastent, also ein Gitter, was man einfügen kann in die Harnröhre im Bereich von der Prostata und dann drückt das Gitter auf die Prostata drauf. Das heißt iTind, also iTIND. Geschrieben. Und durch diesen Druck für eine Woche gibt es eine sogenannte Drucknekrose. Also das Gewebe der Prostata stirbt durch den ständigen Druck über mehrere Tage ab und wird abgebaut. Das ist sozusagen die mildeste Form von Intervention, dass man eine Woche lang dieses Gitterchen im Bereich der Prostata einsetzt, dieses Gitterchen dort Druck ausübt und so zu einer nur leichten Erweiterung der Prostata führt, sodass der Harn, also der Urin, besser von der Blase abfließen kann. Also die Frage war ja sozusagen, wie hat die Industrie auf das reagiert? Und die hat reagiert, zum Beispiel durch die Wasserdampftherapie der Prostata, zum Beispiel durch den Prostatastent und in der Onkologie, also in der Krebsbehandlung, durch immer feinere Operationsroboter mit feineren Instrumenten.
Und welche Rolle spielen Hormone bei Ihnen? Fragen Männer zum Beispiel häufig nach Testosteronprodukten?
Also man muss unterscheiden vom Lifestyle und von denen, die symptomatisch sind. Die, die symptomatisch sind, die haben einen sogenannten androgenen Mangel, also zu wenig Testosteron. Testosteron ist das Männlichkeitshormon, das wird im Hoden produziert und in der Nebennierenrinde. Also auch Frauen haben Testosteron, aber sehr, sehr viel weniger. Und die, die also zu tief sind, die merken das dann, die haben einen Leistungsknick, die haben Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen. Sind müde, kommen nicht mehr so richtig in die Pötte, würde man sagen. Und die profitieren sehr von einem Testosteronersatz, den man ärztlich begleiten muss. Demgegenüber gibt es aber auch den Lifestyle sozusagen. Ich will einfach noch männlicher sein. Ich will einfach noch mehr Power haben. Und naja, ich möchte auch im Gym, also im Fitnessstudio, vielleicht noch ein paar Kilogramm mehr drücken. Und für das brauche ich mehr Muskel. Das ist dann schon wieder der Leistungsgedanke und der Lifestyle-Gedanke. Der dann schon wieder keine medizinische Indikation, also keine Grundlage hat. Denn wenn man ein Hormon von außen zuführt, dann ist der Körper sozusagen beleidigt und produziert es selber nicht mehr. Und wenn man das nur mit hoch genugen Dosen macht, führt das auch zu einem Schrumpfen vom Hodenvolumen. Also man belastet dann quasi die männlichen Testikel. Und wenn man Wert darauf legt, einen großen Hoden zu haben, ist ein Testosteronersatz nicht die beste Idee.
Sie hatten vorhin ja schon gesagt, manchmal kommen Männer mit Problemen wie Wasserlassen und die Sexualität wird dann irgendwie so nebenbei plötzlich Thema. Wie offen sprechen denn Männer Ihrer Erfahrung nach über das Thema Sexualität und vielleicht damit verbundene Probleme?
Das ist das Paradoxon. Einerseits haben wir diesen Datenstrom und auf Knopfdruck alles erhältlich. Trotzdem haben die Männer im Alltag, vor allem die ältere Generation, doch einige Ladehemmungen über dieses Thema zu reden, obwohl es nur ein Klick entfernt ist. Und trotzdem ist es uns immer noch unangenehm, mit einem fremden Menschen in der Sprechstunde, das ist ja steril, wir sitzen da nicht bei einem Bier und ich sage, Mensch, erzähl mal, sondern der kommt zu mir und sitzt dann in so einem kühlen Sprechstundenraum morgens um 8, auch nicht gerade die romantischste Zeit. Und dann bitte auf Knopfdruck, wie geht's eigentlich beim Sex? Bitte spot on, Kamera, Licht und jetzt bitte. Die meisten tun sich doch noch schwer, deswegen ist man als Urologe auch sozusagen gefordert, ja, mit der Offenheit und Fingerspitzengefühl das Ganze auch vielleicht herauszukitzeln und vielleicht die ein oder andere Frage auch zu stellen oder das Thema überhaupt anzusprechen. Denn viele sagen so, ja, Urin ist nicht gut, also Wasser lassen ist nicht gut. Dann darf man und muss man auch, das machen auch die meisten meiner Kollegen, würde ich behaupten, fragen, ja, wie sieht es denn sexuell aus? Ist die Erektion, also die Steifigkeit des Penis, ist die noch gut oder hat die nachgelassen? Und wenn ja, haben Sie mal was probiert? Und da im Übrigen ist es auch immer wieder spannend, dass die meisten Männer von der Vakuumpumpe, vom Gummiring, also von den ganz einfachen Utensilien noch nicht wirklich viel gehört haben, sondern Viagra ist in aller Munde, aber dass es auch mechanische Hilfsmittel gibt, das ist noch nicht so angekommen, habe ich den Eindruck.
Wie bewerten Sie denn eigentlich als Urologe diese ganzen Entwicklungen, über die wir eben gesprochen haben? Also die Pornografie aus dem Internet, Viagra, mechanische Hilfsmittel. Sind das gute oder schwierige Entwicklungen?
Wahrscheinlich wäre es jetzt etwas vermessen, das Ganze in eine Schublade schwarz-weiß zu stecken und sagen, es ist schlecht oder gut. Wie so häufig im Leben gibt es positive und negative Aspekte. Der Informationsfluss und die Aufklärung, das ist sicher ein großes Plus. Dass man die Partnerwahl per Internet treffen kann, kann man auch als Plus werten. Vor allem in Zeiten von Covid haben wir gesehen, da werden ja und sind auch viele sozial ein bisschen in die Verarmung geraten durch die Gesamtumstände. Nicht nur in Deutschland. Ich habe einen Patienten, der hat von Südkorea erzählt. Die haben im Übrigen dort die, ohne dass ich abschweifen will, aber eine sehr, sehr hohe Selbstmordrate, gerade bei jungen Männern, ja. Hat verschiedene Gründe. Jedenfalls in anderen Ländern ist das auch sehr markant gewesen. Und dort ist die sozusagen der globale Datenstrom sicher von Vorteil gewesen. Aber ja klar, er führt natürlich auch sehr schnell zum Beispiel zu einem Massenkonsum. Also wenn ich halt weiß, da habe ich einen Kanal, der liefert mir unendlich Sexualität. Und ich habe vielleicht so einen leichten Hang zu etwas Hypersexualität. Dann enhanced mich das, also es fördert mich, es reizt mich, es reichert mich an, erst recht diese Quelle. Also wie wenn ich weiß, da steht immer eine offene Flasche Wein, na gut, ein Gläschen kann ich ja noch nehmen, also ungefähr so. Das ist vielleicht eher der negative Aspekt, dass auch das Gehirn ständig mit Reizen überflutet wird, obwohl man ja eigentlich auf dem Bildschirm weder was riecht noch was schmeckt, nichts, das ist ja eigentlich steril. Aber unser Gehirn funktioniert halt so, dass ein zentraler Faktor der visuelle Reiz ist. Nicht nur, aber sonst würde es ja nicht funktionieren. Der auditive, also das Hören, ja auch, sonst würde Telefonsex gar nicht funktionieren. Deswegen die Antwort auf Ihre Frage, ich kann es weder so noch so beantworten. Es hat Vorteile und Nachteile. Sehr unpopuläre Antwort, kann ja jeder sagen. Aber ich empfinde das so, dass es Vorteile hat bei der Partnerwahl, bei der Sexualität, aber auch erhebliche Nachteile, Stichwort Ghosting, Stichwort Verbindlichkeiten oder Massenkonsum von Pornografie oder gar Kinderpornografie, um es mal anzusprechen. Das geht in beide Richtungen und es wäre wahrscheinlich vermessen, vor allem als Urologe, wenn man sagt, es ist schlecht oder gut.
Aber vielleicht können Sie das genauer beantworten. Ist denn die Urologie bereit für diese gewandelte Sexualität, mit der wir heutzutage leben? Also bei der Prostata haben Sie ja schon gesagt, die Techniken haben sich verbessert, OP-Techniken und Möglichkeiten, um einen Samenerguss zu ermöglichen. Wie sieht es denn insgesamt aus? Gibt es Studien zur veränderten Sexualität oder zur Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten?
Die gibt es und die zeigen auch eine positive Korrelation. Also sprich, dass das, was wir machen, auch sich in einer besseren Erhaltung der Sexualität widerspiegelt. Aber das ist ja auch relativ einfach, wenn man jetzt die angesprochene Dampftherapie, wenn man weiß, dass da über 90% einen normalen Samenerguss haben und das sehe ich ja auch, wenn ich die Männer therapiere, dann ist das sicher ein Vorteil, als wenn ich ihnen einen Samenerguss wegnehmen muss, weil die haben schon dreimal eine Harnblockade gehabt und jetzt muss man halt den Kanal aufmachen und dann ist halt der Samenerguss weg. Die Antwort lautet da, ja, sind wir bereit? Ich glaube, wir müssen bereit sein, denn die Patienten fordern das ja. Und wenn man überleben will, ich meine, ich bin zum Beispiel selbstständig, also freischaffender Urologe, wenn ich jetzt da auf dem Schema X bleibe vor 20 Jahren, dann werden die Männer irgendwann mal nicht mehr zu mir in die Sprechstunde kommen. sondern die suchen sich dann jemand, der ihnen die moderne Therapie anbietet oder eben beispielsweise auch über Sexualität redet. Deswegen, ich denke, wir sind bereit, aber natürlich ist das auch ein gradueller Prozess. Also wir sind auch gerade dabei, uns mit dieser neuen Entwicklung anzufreunden. Ich habe auch immer wieder zum Beispiel Transgender bei mir in der Sprechstunde oder solche Personen, die kurz davor stehen. Und auch da habe ich den Eindruck, das hat etwas zugenommen. Ja, weil wir die Möglichkeiten haben. Deswegen, ich denke, wir machen uns bereit. Vielleicht kann man es so sagen, indem dass wir mit der Entwicklung mitgehen. Und das ist ja auch Thema auf den internationalen Kongressen, oder? Wie verändert sich die Gesellschaft und wie können wir reagieren und damit schwingen? Vielleicht ist das ein besseres Wort.
Vielen Dank, Herr Dr. Randazzo, für Ihre Einschätzung.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.